Hier ist Zeitspiel, der Handball-Podcast vom Niederrhein. Mit Hintergrundinformationen und interessanten Gesprächspartnern. Mit 16 Jahren übernahm er seine erste Trainerstelle. Mit 26 Jahren war er bereits A-Lizenztrainer im Deutschen Handballbund. Darüber hinaus ist er zertifizierter DHB-Nachwuchsleistungstrainer und er hat eine Reihe von Handballfachbüchern geschrieben und ist, allerdings nicht nur nebenbei, Grundschullehrer am Niederrhein. Wir freuen uns auf das Gespräch mit dem Multitalent Felix Linden. Hallo Felix, herzlich willkommen bei Zeitspiel, dem Handball-Podcast vom Niederrhein.
Hallo Bernd, danke für die Einladung.
Vielleicht vorab interessant zu wissen für die Hörerinnen und Hörer, du bist der eigentliche Initiator dieses Podcasts und wir haben uns in diesem Zusammenhang überlegt, dass du in der ersten Episode der geplanten Beiträge einfach mal einen kurzen Einblick gibst, was du mit dem Podcast bezwecken willst.
Ich glaube persönlich, dass das Medium Podcast das Zukunftsmedium ist. Ich höre selber persönlich viele Podcasts. Es gibt auch schon einige richtig, richtig gute Handball-Podcasts. Und ja, wir haben uns dann beide auch mal zusammengesetzt und haben da miteinander darüber gesprochen. Und wir wollen halt gerne einen Handball-Podcast am Niederrhein publizieren, veröffentlichen, mit interessanten Gesprächspartnern. Und wir glauben, dass das den Handball voranbringt in der Kommunikation und ja, dass viele Leute interessante Stunden haben und interessante Gespräche hören und das einfach generell die Sportart Handball voranbringt.
Das kann man ja nur nach Kräften unterstützen, das werden wir sicherlich auch tun. Fangen wir mal an, das so ein bisschen aufzubröseln. Wir haben ja in der Anmoderation davon gesprochen, dass du mit 16 deine erste Trainerstelle, nenne ich das mal, übernommen hast. Du hast im Vorgespräch mal gesagt, das war eine C-Jugend. Gab es denn da, wenn man da als junger Bursche auf einmal vor so anderen Heranwachsenden steht, Schwierigkeiten sich durchzusetzen, Autoritätsprobleme oder wie war das damals?
Ich hatte immer Mannschaften, die mündig waren, sage ich mal so. Es war natürlich für mich persönlich, wenn ich mit 16 habe ich halt Spieler trainiert, die zwei Jahre nur jünger waren als ich. Das Gleiche war dann damals, habe ich mit kurz nach dem 18. Lebensjahr eine Frauenmannschaft trainiert, wo Spielerinnen waren, die 30, 31 Jahre älter waren als ich. Dann damals die Zeit in Linford, ältere Spieler. Also ich bin immer an meinen Aufgaben im Endeffekt gewachsen. Habe immer eigentlich Spieler gehabt, die älter als ich waren oder Spieler, die unwesentlich jünger waren als ich. Deswegen,
ja. Ja, zum Thema Autorität und Problem damit, da haben wir auch noch einen Einspieler von Steffen Köhnen, dem Mannschaftskapitän des TSV Kaltenkirchen, den du in früheren Jahren mal trainiert hast.
Also ich habe Felix kennengelernt in seinen noch jungen Trainerjahren. Der Kontakt ist nie wirklich abgerissen. Man tauscht sich eigentlich immer über die aktuellsten Dinge im Handball aus. Ja, so als Anekdote von früher. Ich schätze, es war B- oder A-Jugend. Grundsätzlich kann man vielleicht sagen, er kam da zu uns in einen kleineren Verein, dörflicheren Verein. Da ist nun mal, wie es im Handball sich standesgemäß gehört, der Alkoholkonsum relativ hoch, auch in der A-Jugend vielleicht schon. Und das musste er vielleicht noch lernen. Und so kam es, dass wir, glaube ich, am Freitag nach Altweiber ein Training hatten und ihm dann erstmalig aufgefallen ist, dass doch einige Spieler mit einer leichten Fahne zum Spiel bzw. zum Training gekommen sind. Und da hat es aber mal einen leichten Anpfiff gegeben, was natürlich nie was an unserer Leistung irgendwie geändert hätte. Ne? Wer saufen kann, der kann auch laufen. Ganz klare Sache. In dem Sinne, liebe Grüße.
Ja, erstmal junge Trainerjahren. Ich bin immer noch ein junger Trainer. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Erstmal muss man dazu sagen, dass dieser Jahrgang, wie ich das schon mal erwähnt hatte, wirklich sehr trainingsfleißig war und wir haben viele Umfänge gefahren. Und ja, es war freitags nach Altweiber. Ich glaube, ich habe ein Training angesetzt um 10 Uhr. Zwei Spieler waren, glaube ich, gar nicht da, waren auch nicht erreichbar. Ja, und die Trainingsleistung oder Trainingseffektivität war gleich null, weil einige kamen zum Training, aber nicht in einem optimalen körperlichen Zustand, wenn ich das so sagen darf. Und da habe ich natürlich daraus gelernt, dass man dann vielleicht freitags nach Altweiber morgens kein Training ansetzt, wenn man Spieler hat, die 17 oder 18 sind und abends dann noch um die Häuser gezogen sind.
Also das mit den jungen Trainerjahren war natürlich nicht despektierlich gemeint.
Das hoffe ich doch.
Okay. Wieso versucht man mit so jungen Jahren eigentlich schon in die Trainerschiene zu kommen? Eigentlich wäre es ja normal in Anführungsstrichen, wenn man erstmal selber ganz aktiv über viele Jahre Handball spielt. Ich denke jetzt so mal, wenn man an viele bekannte Handballspieler denkt, die nach ihrer aktiven Karriere dann entweder irgendwo ins Management eines Vereins eintreten oder aber dann ihre Trainerausbildung machen. Bei dir war es ja zu sehr, sehr frühen Zeiten hast du beschlossen, nee, ich mache lieber Trainer.
Das hat verschiedene Gründe gehabt. Erstmal fangen wir mit dem Hauptgrund an, dass ich nicht das Talent hatte, Spielerkarriere anzufangen. Ich war da natürlich auch ein bisschen vorbelastet durch meine Mutter damals, die hochklassig Handball gespielt hat und vielleicht auch immer so ein bisschen im Kopf hatte, okay, ich werde das nicht schaffen, was sie erreicht hat damals. Und die nächste Komponente, ich hatte damals immer schon massive Schulterprobleme. Habe das relativ früh gemerkt und habe dann gesagt, ich konzentriere mich relativ früh aufs Traineramt. Und das Traineramt hat mir im Endeffekt immer Spaß gemacht. Führen von Gruppen, von Menschen, von Leuten. Die Leute zu motivieren. Das zieht sich auch durch mein Berufsleben. Und deswegen, ja, war für mich relativ klar, schnell klar, ich möchte Trainer werden und ich setze auf diese Karte des Trainers und möchte mich da gerne jederzeit weiterentwickeln.
Ja, und die Entscheidung war ja wohl mehr als richtig, wenn man sich deine Vita als Trainer mal anschaut. Mit 26 Jahren bereits A-Lizenz-Trainer. Um dem Nicht-Informierten das klarzumachen, das ist die Berechtigung, um Bundesliga-Vereine zu trainieren.
Genau, um Bundesliga-Vereine zu trainieren und in Deutschland in den höchsten Ligen zu trainieren. Das ist damals, man muss sich beim DHB bewerben. Ich habe damals diese Bewerbungsfrist da mitgemacht, wurde dann im Endeffekt genommen, war auch einer der Jüngsten mit dem Lehrgang und war im Endeffekt auch ein Nobody da im Vergleich zu anderen Leuten, die dann da waren. Habe es aber, glaube ich, gut und mit Bravour gemeistert, auch relativ stolz drauf und ja, habe da auch viele, viele super Leute kennengelernt, mit denen ich nach wie vor heute noch Kontakt habe und das Netzwerk, was man durch diesen Lehrgang auch bekommen hat, ist auch einfach klasse und viel mitgenommen für meine Weiterentwicklung als Trainer auf jeden Fall.
Gehen wir dann mal einen Schritt weiter, um das mal so chronologisch ein bisschen aufzubröseln. Mit 26 Jahren A-Lizenz-Inhaber als Nobody, vermeintlicher, aber du hast dann relativ große und schnelle Schritte vorwärts gemacht.
Ja, ich habe, um das mal kurz zusammenzufassen, also ich habe ja damals gesagt, mit 16 meine erste Jugendmannschaft, mit 18 habe ich meine erste Frauenmannschaft trainiert. Dann bin ich ja damals nach Kamp-Lindfort gewechselt, die Chance hatte, Co-Trainer, dritte, zweite Liga Frauen zu werden, wo ich sehr gefördert worden bin. Dann habe ich mit 25 damals erste Mal eine Männerverbandsligamannschaft trainiert in Kallenkirchen, wofür ich sehr dankbar war, dass mir sehr jung die Chance gegeben haben. Habe parallel immer Jugendmannschaften trainiert, damals in Kallenkirchen, B-Jugend-Oberligasaison, wo wir wirklich sehr gut gespielt haben und so gegen die großen Vereine Essen, BAC, Punkte den wegnehmen konnten als kleiner Dorfverein und ich weiß noch, was damals in der Halle los war, sensationell, aber auch heute noch mit diesem 96er Jahrgang mit einigen noch immer nach wie vor Kontakt, war einer so meiner schönsten Trainerzeiten, weil die Jungs wirklich auch trainingsirre waren, die wollten immer trainieren, die waren immer fleißig und ja, dann ging es peu à peu weiter, von Kallenkirchen habe ich damals dann sportliche Leitung beim ATV Biesel gemacht, des gesamten Vereins und von da aus bin ich dann damals zur HSG Krefeld gewechselt.
HSG Krefeld, dritte Handball-Bundesliga und dann Aufstieg in die zweite Liga als Co-Trainer zunächst und dann?
Ja, Krefeld, der Plan war eigentlich, dass ich bin nach dem Aufstieg in die zweite Liga dorthin gekommen, weil mein Kumpel, Freund Ronny Rogawska mich geholt hat oder mich gefragt hatte. Das war eigentlich der Plan dahinter. Als die Vorbereitung dann beginnen, war Ronny Rogawska nicht mehr. Die ersten anderthalb, zwei Wochen alleine gemacht. Und dann kam ein isländischer Profitrainer, mit dem ich nach wie vor heute auch noch guten Kontakt habe, der im Dezember dann gehen musste. Dann habe ich zwei Wochen mit dem Spieler zusammen gemacht. Dann bin ich im Januar Cheftrainer in der zweiten Liga geworden. Und dann war im März der Corona-Abbruch. Sehr turbulent alles. Die Verantwortlichen in Krefeld haben mir dann das Vertrauen ausgesprochen für die dritte Liga. In der dritten Liga haben wir aber leider nur 4 Spiele gehabt. Und dann bin ich im Januar, Februar, Anfang Februar, bin ich dann in Krefeld freigestellt worden.
Ja, die Erwartungen in dem Verein sind offensichtlich sehr, sehr hoch. Und ob das immer alles so mit einer realistischen Einschätzung einherging, das lassen wir einfach mal dahingestellt sein. Wir haben vorhin in der Anmoderation von Multitalent gesprochen und da steckt ja nun mal einiges hinter. Wir kommen da gleich noch etwas genauer drauf zu sprechen. Kannst du mit dem Begriff umgehen? Ist das für dich so akzeptabel?
Jeder Mensch hat Talente, jeder Mensch hat aber auch Schwächen. Und ich sage immer ganz klar, es ist gut zu wissen, was man kann, aber es ist viel besser zu wissen, was man nicht kann.
Gut, das ist natürlich eine sehr richtige und realistische Einschätzung. Ein ganz wichtige Triebfeder für dich, das hast du vorhin gesagt, der Umgang mit Menschen. Und aber ich glaube, eine wichtige Voraussetzung, um so erfolgreich in dem Bereich zu sein, wie du das, eine gehörige Portion Ehrgeiz. Und da haben wir jetzt mal eine kleine Zuspielung von Oliver Krechel, einem Bundesliga-Profi, der in Magdeburg, Leipzig, Coburg, Krefeld und jetzt zurzeit in der zweiten Liga beim TV Emstetten aktiv ist, der hat mal was zu dir und dem Thema Ehrgeiz gesagt.
Ich bin gespannt.
Felix Linden ist auch eher die Kategorie ehrgeiziger Trainer. Das betrifft auch nicht nur den Handball, sondern auch eigentlich alles drumherum. Ich weiß noch, wir waren mal mit der Mannschaft im Kletterpark, mussten dann da den Anfängerparcours bewältigen. Das haben auch alle geschafft und Felix hat halt mega Höhenangst. Ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der so doll Höhenangst hat wie Felix. Der muss nur auf den Kasten steigen, da wird ihm schon schwindelig. Und er hat diesen Parcours einfach nicht geschafft. Er ist direkt wieder runter. Und das hat ihn anscheinend so gewurmt, dass er am nächsten Morgen da wieder hingefahren ist, ohne die Mannschaft, Tour gemacht hat und hat sich dabei filmen lassen und hat mir dann das Video geschickt. Olli, ich hab's geschafft.
Multitalent, um da nochmal drauf zu kommen. Seine ganzen Tätigkeiten im Handballbereich beschränken sich ja nicht nur auf Training von Mannschaften, sondern du bist ja noch in vielen Facetten aktiver.
Ja, ich habe letztes Jahr mit zwei Freunden zusammen ja die Handballschule Niederrhein gegründet, die ja auch der Initiator dieses Podcasts ist. Ich habe vorher immer schon samstags morgens, wenn es meine Zeit zugelassen hat, habe ich Techniktrainingseinheiten am Niederrhein gegeben, habe Videoanalysen schon verschiedene Bundesliga-Frauenmannschaften gemacht, damals Bensheim, Neckarsulm, habe ich die Videoanalyse übernommen. Und wir haben dann die Handballschule Niederrhein gegründet, weil wir Vereine, Spieler, Trainer und am Niederrhein einfach in Sachen Handball oder in verschiedenen Facetten des Handballs einfach fördern und fordern wollen.
Die Handballschule Niederrhein bietet Handballcamps in den Ferien für Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 16 Jahren an. Zum Angebot gehören auch Technik- und Trainingseinheiten sowie Positionscamps mit namhaften Bundesligaspielern, Trainerfortbildungen und Vereinskleidung. Ausführliche Informationen findet man auf der Webseite www.handballschule-niederrhein.de. Das ist einmal die Handballschule Niederrhein, aber du bist auch als Buchautor aktiv.
Genau, ich habe 4 Bücher geschrieben, in Deutsch und in Englisch und aus verschiedenen Bereichen im Handball. Habe das mit Jörg Malinger zusammen gemacht, der seinen Sportverlag in Mannheim hat. Mache auch Trainerfortbildungen für ihn etc., schreibe Trainingseinheiten für ihn. Genau, und ja, das mit den Büchern war eine tolle Sache. Freut man, wenn man sich sein erstes eigenes Buch in der Hand hat.
Kann ich mir gut vorstellen, dann ist man zu Recht auch sehr stolz. Jetzt traue ich mich, die nächste Frage gar nicht zu stellen. Wie schaffst du das? Denn ich gehe mal davon aus, dass der Tag auch für dich eigentlich nur 24 Stunden hat. Wie bringst du deine vielfältigen Tätigkeiten irgendwie zusammen, dass das alles einigermaßen läuft?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich sage jetzt mal die ganzen Aufgaben, die anfallen bei der Handballschule Niederrhein, da habe ich wirklich ein gutes Team. Da haben wir mittlerweile auch einen guten Mitarbeiterstamm aufgebaut, der die ganzen Dinge, die im Backoffice oder im Office anfallen, mir abnimmt. Dann habe ich auch noch einen Hauptjob, der viel Zeit frisst und da aber auch ein sehr gutes Kollegium, wie wir das alles gut hinbekommen. Und es ist schwierig, ich habe wirklich viel zu tun. über die Woche, aber es macht mir Spaß und erfüllt mich auch und deswegen kriege ich das alles auch mit einem Lächeln im Gesicht hin.
Du hast in einem Interview mal gesagt, dich selber als Handball-Nerd bezeichnet.
Ja, definitiv. Also ich lese viel zu Handball, zum Thema Handball. Ich gucke viele Videos und arbeite sehr intensiv im Videostudium. So einer meiner wichtigsten Handwerkszeuge als Trainer.
Du hast dann in dem gleichen Interview auch davon gesprochen, dass deine Mannschaften eigentlich, was die gegnerischen Teams betrifft, immer bestens optimal vorbereitet ist durch eine vielfältige, ausgereifte Datenbank, die du dann anlegst, je nachdem, in welcher Spielklasse deine Mannschaften, die du betreust, gerade aktiv sind. Wie muss man sich das vorstellen?
Also ich arbeite mit einer Software, SWOT, Sport Immunization, wo der Jan-Philipp Steinbach wirklich ein sehr gutes Tool entwickelt hat. Da kann man im Endeffekt Spiele einpflegen, hat dann nachher eine Datenbank über die Mannschaften von Wurfbildern, von Auslöserhandlungen, von wo sind die Wurfaktionen passiert, wo passieren die generell die Aktionen. Und ja, mit dem Tool arbeite ich sehr intensiv und bin da sehr oft, habe da sehr oft mit zu tun mit dem Tool, weil wir auch Videoanalysen mit der Handballschule machen für verschiedene Vereine. Aber ich auch für meine Mannschaft Videoanalysen mache und auch in der Vergangenheit immer viele Videoanalysen gemacht habe. Also ich habe in Krefeld teilweise 5 Spieler des Gegners geguckt. Kann man sich ausrechnen, so eineinhalb Stunde braucht man pro Spiel. Hat man für eine Gegnervorbereitung fast 10 Stunden gebraucht. Und man hat nicht trotzdem meistens dann nicht gewonnen am Wochenende.
Wobei man dann wieder die Zeitfrage ansprechen müsste.
Ja.
Jetzt komme ich nochmal eben auf die Handballschule zurück. Du hast dann auch in einem anderen Interview gesagt, die Handballschule soll auf gar keinen Fall als Konkurrenz zu den Vereinen betrachtet werden, sondern zu deren Unterstützung.
Richtig. Das ist auch so eine klare Entscheidung, die ich da getroffen habe, dass wir unabhängig voneinander sein möchten, also von Vereinen. Deswegen werde ich auch bewusst, solange ich die Handballschule niederrhein mache, keine Jugendmannschaften trainieren, weil wir natürlich insbesondere Jugendvereine, Jugendmannschaften trainieren, damit es erst gar nicht in den Interessenskonflikt kommen kann. Ich werde trainieren eine Seniorenmannschaft, ich werde aber im Jugendbereich nur quasi Dinge über die Handballschule machen und wir möchten den Vereinen eine Hilfestellung sein, wir möchten den Handball voranbringen, wir möchten die PS, die wir hier am Niederrhein haben, in Sachen Handball auf die Straße bringen.
Im Moment trainierst du den TuS Lindorf.
Ja.
Mit Ambitionen und auch guten Aussichten zum Aufstieg in die Oberliga?
Ja, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, ja. Die Saison ist aber noch lang. Wir haben auch viele Spiele jetzt noch nachzuholen. Es war damals natürlich, wenn man jetzt die Zeit in Krefeld sieht und dann der Wechsel nach Lindorf, war es ein Schritt liegentechnisch definitiv zurück. Es gab halt auch ein, zwei andere Optionen. Aber ich habe für mich klar bewusst die Entscheidung getroffen, dass ich was aufbauen möchte. Habe auch in Lindorf zwei Freunde im Vorstand, wo ein sehr gutes Vertrauensverhältnis ist, Loyalität untereinander. Und die Zeit in Krefeld war sehr intensiv. Und deswegen wollte ich da erstmal ein bisschen in ruhigere Gefilde. Entschuldigung.
Die Frage nach, ist eigentlich wahrscheinlich ein bisschen paradox jetzt gestellt, wenn man hört, was du alles so am Tag absolvierst, in wie vielen Bereichen du aktiv und tätig bist. Die Frage nach der Freizeit braucht man dann wahrscheinlich gar nicht mehr zu stellen.
Ja, oder? Freizeit nimmt man sich natürlich, braucht man trotzdem, man braucht immer einen Ausgleich zu den Dingen. Ich lese viel, wenn ich die Zeit habe und gehe gern spazieren, bin gerne in der Natur, verbringe gern Zeit mit Freunden, mit Familie oder ich gucke halt Handballspiele im Fernsehen. Das ist dann auch vielleicht nochmal eine Freizeit.
Auch noch Freizeitbeschäftigungen, okay. Ja, man muss, glaube ich, und das im positivsten Sinne gemeint, schon ganz gehörig Handball verrückt sein, um das so alles auf die Kette zu kriegen, wie das bei dir der Fall ist.
Definitiv. Man muss aber auch sagen, dass der Sport oder die Sportart Handball mir sehr viel gegeben hat, sehr viele Freunde dadurch kennengelernt, sehr viele super Bekanntschaften, super Gespräche, super Zeiten verbracht und Handball bestimmt mein Leben. Ich mache das wirklich seit dem 16. Lebensjahr, also jetzt knapp 16 Jahre in dieser Schlagzahl. Und da muss man gucken, wie lange man das wirklich noch schaffen kann. Das wird mittellangfristig wird das nicht so funktionieren. Aber derzeit macht es mir Spaß. Ich sehe das als Berufung, als Hobby an. Und für mich war halt auch immer klar, dass ich nie auch damals auch komplett auf die Karte Handball setze, sondern immer parallel mein Lehrerdasein haben möchte, weil mich das auch sehr erfüllt.
Spinnen wir mal ein bisschen verrückt und sagen einfach mal, jetzt kommt ein ganz großes Angebot aus der ersten Handball-Bundesliga.
Ich glaube, dass ich bei keinem Erstligisten auf dem Radar bin, weil ich dazu noch nicht gut performt habe. Ich glaube, derzeit, wenn du mich derzeit fragen würdest, würde ich sagen, nein, ich würde meine Schulstelle behalten.
Dann habe ich noch ein kleines Attentat auf dich vor. Ich stelle dir jetzt mal immer zwei Begriffe gegenüber und du entscheidest dich bitte kurz und knapp, vielleicht mit einem halben Satz Erklärung, warum diese Antwort und warum nicht die Antwort, die andere.
Ich gebe mein Bestes.
Ja. Gut, können wir?
Ja.
Dann Jogginghose oder Jeans?
Jogginghose, weil ich die Hälfte meiner Arbeitszeit in Jogginghosen durch die Gegend laufe.
Okay. Android oder iPhone?
Mittlerweile iPhone, früher Android, aber mittlerweile iPhone.
Jetzt wird es fast schon eine Glaubensfrage. THW Kiel oder SG Flensburg-Handewitt?
Früher hätte ich immer Flensburg gesagt. Ich finde aber, dass mittlerweile Kiel unter Jiecher schöneren Handball spielt als unter Gislason damals.
Jetzt wird es kulinarisch. Pizza oder Nudeln?
Nudeln.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Strandurlaub oder Städtetrip?
Letzten Jahre eher Städtetrip.
Bier oder Wein?
Wein, definitiv. Ich liebe die Mosel und ich liebe den Wein, der daherkommt.
Und jetzt mal eine Handballfrage. Abwehr oder Angriff?
Würdest du meine Spieler fragen, würden sie wahrscheinlich alle Angriff sagen. Ja. Aber ja, wie ist es, heißt es so schön, Spiele gewinnt man vorne, Meisterschaften hinten. Ne?
Und zum Freizeitbereich, singen oder tanzen?
Singen.
Wenn ich jetzt gemein werde, würde ich sagen, dann möchte ich jetzt gerne eine Probe.
Das will ich keinen antun hier, weil sonst hört keiner mehr zu. Ja?
Okay. Ja, und nochmal eine Handballfrage. 7 Meter oder 2 Minuten?
2 Minuten, dann haben wir vielleicht 2 Angriffe in Überzahl und können 2 Tore werfen.
Gut. Trotzdem noch eine Frage hinterher. Zu Beginn der neuen Saison gibt es einige Regeländerungen.
Ja.
Zum Beispiel beim Zeitspiel, jetzt sind wir bei dem Namen unseres Podcasts, statt 6 Pässe nur noch 4. Wie schätzt du das ein?
Finde ich gut, macht den Handball attraktiver, schnellere Abschlüsse. Ich glaube, dass wir generell dahin kommen müssen, ich beobachte das jetzt auch so ganz stark hier in unseren Ligen am Niederrhein, dass die Zeitspielregel sehr von den Schiedsrichtern teilweise sehr unterschiedlich interpretiert wird. Da muss man wirklich schauen, wie man das handhabt. Ich glaube, da muss man mehr Einheitlichkeit reinbekommen. Und ich bin ein Freund davon mit 4 Pässen, weil ich auch diese Sondersituation, die es im Handball gibt, Überzahl, Unterzahl, Angriff oder Abwehr, Zeitspiel, Anwurf, Einwurf, was es da alles so gibt. Dass ich glaube, dass das so die Elemente des Handballs sind, dass die ganz oft über Sieg und Niederlage entscheiden.
Thema Schiedsrichter ist natürlich ein ganz heißes Thema. Bist du insgesamt mit dem Niveau der Schiedsrichter zufrieden oder könnte man da vielleicht in der Schiedsrichterausbildung andere Schwerpunkte setzen, wie auch immer?
Ja, dafür bin ich zu weit weg. Ich beneide die Schiedsrichter nicht um ihren Job. Trotzdem geben die ihr Bestes, wie wir Trainer, Athleten. Und ich glaube, dass halt, wie was ich eben schon gesagt habe, mehr Einheitlichkeit in die Dinge muss. Aber die Schiedsrichter entwickeln sich auch weiter. Und ich glaube, dass ich Umgang, Trainer, Schiedsrichter, dass ich auf jeden Fall die letzten Jahre ein bisschen ruhiger geworden bin, dass für die Schiedsrichter auch besser ist und ich so die Erfahrung gemacht habe, was ich immer mag, ist, wenn man mit Schiedsrichtern auch kommunizieren kann. Das ist so, nimmt schon ganz viel raus. Es gibt viele Schiedsrichter, die nicht kommunizieren wollen. Da ist aber auch ein Riesenunterschied, das habe ich jetzt so gemerkt, in Krefeld, in der 2. Liga, wenn man in lauten Hallen spielt, hat man mehr Einfluss oder kann mehr zu den Schiedsrichtern sagen, weil die Schiedsrichter das oft gar nicht hören. Da muss man so ein bisschen schauen, aber nach wie vor, ich gehe davon aus, dass die Schiedsrichter, also ich weiß, dass die Schiedsrichter auch einen guten Job machen, sich auch schulen, sich auch weiterentwickeln und das ist ja immer ein laufender Prozess und auch die Leute, die hier im Lehrwesen sind, die geben ja auch ihr Bestes.
Ich glaube, ein großer Streitpunkt bei Schiedsrichterentscheidungen sind immer diese sogenannten 50-50 oder 50-50 Entscheidungen, wo es dann wirklich von ganz, ganz kleinen, winzigen Unterschieden abhält, der eine so, der andere so. Also eigentlich wäre es ja für den Sport und für die Beteiligten oder die Aktiven in dem Fall viel leichter, wenn es eindeutige Regelungen gäbe. Aber bei 50-50 Entscheidungen, ich denke jetzt mal Stürmerfoul, kein Stürmerfoul oder sowas, das ist auch sehr häufig ein Ärgernis, auch dann auch in höheren Klassen. Ne?
Ja, würdest du meine Spieler fragen, reihum jetzt die letzten Jahre, würden die sagen, ich bin katastrophaler Schiedsrichter, wenn ich Trainingsspiele gepfiffen habe. Da sieht man, wie schwierig das ist, Schiedsrichter zu sein, weil wirklich die Entscheidungsfähigkeit, du musst im Bruchteil einer Sekunde musst du eine Entscheidung treffen. Ist das ein Stürmerfoul gewesen? Ist jemand im Kreis gewesen? Gab es den Kontakt? Pfeifst du zu früh? Pfeifst du zu spät? Also die Schiedsrichter haben da, wie gesagt, keinen einfachen Job. Und ja, das ist ja leider auch so, dass man über Schiedsrichter, wir laden natürlich auch Schiedsrichter zu diesem Podcast mal ein, wir haben ja auch schon ein paar auf der Liste, dass man ja meistens nur die positiv wahrnimmt, wenn über die nicht gesprochen wird. Richtig. Es gibt ja ganz selten mal Trainer oder Funktionäre, die sich dann sagen, boah, die haben aber heute gut gepfiffen. Das hört man ja nur ganz, ganz selten oder liest man nur ganz, ganz selten.
Ja gut, das ist natürlich immer eine Frage des Standpunkts und der Sichtweise, dass dann, wenn man sich durch einen Schiedsrichter benachteiligt fühlt oder hinterher die Schuld für die Niederlage auf die Schiris schiebt und so weiter, das ist ja dann ein probates Mittel, um von vielleicht vom eigenen Versagen oder Schwächen dann abzulenken. Aber du hast völlig recht, das sehe ich also auch so. Häufig kommt das erfreulicherweise auch in Übertragungen im Fernsehen dann vor, dass man sagt, so die Schiedsrichter von denen, die sind überhaupt nicht aufgefallen. Das ist immer ein Indiz dafür, dass sie eine gute, objektive Leistung abgeliefert haben.
Ja, richtig, genau.
Da bietet sich ganz gut die fast schon letzte Frage an oder die letzte Frage. Wie siehst du deine Zukunft als Handballtrainer überhaupt jetzt oder als Aktiver im Bereich Handball?
Ja, ich möchte nach wie vor Trainer sein. Ich möchte mit Mannschaften arbeiten, fühle mich wohl, wo ich da derzeit bin. Möchte aber, habe natürlich auch noch Ziele, möchte auch wieder höherklassiger trainieren. Und ja, dafür arbeiten wir jeden Tag hart und möchten vorankommen.
Und die Zukunft deiner Handballschule?
Ja, wir wollen Vereine unterstützen. Wir wollen ein wichtiger Ratgeber sein. Ich glaube, dass unser Konzept, was wir jetzt erstellt haben, gut ist. Das wollen wir auch immer wieder weiter ausbauen, immer wieder weiterentwickeln. Wird ja auch jetzt gut angenommen, wenn man jetzt mal von Juli bis dato sieht, was so passiert ist. Und ja, da wollen wir weitermachen und wollen natürlich auch größer werden und wachsen.
Dann sage ich erstmal ganz herzlichen Dank. Wünsche dir alles Gute für die Zukunft, vor allen Dingen gesund bleiben. Und ich denke, wir werden gerade mit diesem Podcast noch ganz interessante Episoden in Zukunft für unsere Hörerinnen und Hörer dann parat haben. Vielen Dank und alles Gute.
Dankeschön. Bleib gesund.
Danke, Dito.